Ja, ich habe heute einen Predigttext, Psalm 24, die Verse 7 bis 10, der eigentlich am, was war das, zweiten Advent sein sollte. Und da wir getauscht haben, der Marcel und ich, habe ich aber den Text drüber gerettet. Und der Werner hat mich gefragt, ja, passt denn das noch in die nachweihnachtliche Zeit? Ja. Advent, das sollte er sein, Advent, die Ankunft des Herrn. Freut ihr euch jeden Tag auf die Ankunft des Herrn? Nicht nur, dass er später wiederkommt, sondern dass er täglich zu dir kommt oder du zu ihm. Und deshalb passt dieser Text so gut. Da heißt es in Psalm 24, Vers 7 bis 10, ich lese uns die Verse noch einmal. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Ich habe das letzten Sonntag gar nicht gemerkt, dass wir das ja gesungen haben. Erinnert ihr euch? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das ist ja 1:1. Diese Verse aus Psalm 24. Und das ist ein, ja, ist es ein Hilfeschrei, der da kommt? Oder ist es ein Erstaunen über die Größe Gottes, über diese Größe dieser Herrlichkeit, wo einfach auch das größte Tor nicht groß genug ist? Dass der König, der Herr der Herrlichkeit, einziehen könnte. Ich habe hier ein relativ großes Tor vor mir. Mir sitzt drin. Bleiben wir mal im Bild. Das ist ein großer Bogen. Würde Gott da durchpassen, seine Herrlichkeit? Wir müssen noch einen Stock höher gehen. Und wenn wir ins Obergeschoss gehen, den Bogen so hoch machen, Gottes Herrlichkeit passt immer noch nicht durch. Ich möchte es mit dem kleinen Bild vergleichen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, die ihr Jerusalem kennt. Wenn ihr da ans Jaffa-Tor kommt, und die Altstadt von Jerusalem ist ja von der mittelalterlichen Stadtmauer umgeben. Wenn ihr ans Jaffa-Tor kommt, dann ist da plötzlich eine Lücke. Da fehlt ein Stück in der Mauer, obwohl direkt daneben ein Tor ist. Warum? 1898 kam Kaiser Wilhelm II. In den Nahen Osten und auch nach Jerusalem. Und er ist ja, nicht so bescheiden, auf dem Pferd eingeritten. Das hat eine Symbolik. Aber seine Ehefrau, die hatte eine Kutsche. Und die hat durch kein Tor gepasst. Man hat tatsächlich dann ein Stück Mauer abgerissen, dass diese königliche Herrlichkeit, in Anführungszeichen, königliche Herrlichkeit, in der Kutsche durchpasst. Wie viel hätten wir denn für den König Jesus abreißen müssen? Dass er durch ein Tor einziehen kann. Und ich muss auch denken an der Stelle, an diesen prächtigen, wunderschönen Tempel Salomos. Was ist da alles an Gold und an Kunsthandwerk und alles von Gott so geplant und vorgegeben und umgesetzt? Und doch heißt es in 1. Könige 8, 27, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen. Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich, da spricht der Salomo, gebaut habe. Wie soll ich diese Herrlichkeit irgendwo unterbringen? auf dieser Erde. Und doch wurde ein Tempel gebaut in all dieser menschlichen, irdischen Pracht, wo Gottes Name, so lesen wir, wohnt. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es braucht offenbar, wenn ich dieser Herrlichkeit Gottes begegnen will, Vorbereitungen. Eine erste Vorbereitung, jetzt nehmen wir mal den ganzen Psalm 24. Die erste Vorbereitung, sich bewusst werden, wem diese Ehre gebührt. Damit fängt es an. Vers 1 und 2. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Da geht es um den Schöpfer, der Leben schaffen kann aus dem Nichts. Gott in seiner Herrlichkeit, das beginnt mit dem Schöpfer. Ich habe mich gefragt, Thomas, bist du dir eigentlich bewusst, wem du da täglich begegnest? Einer, der etwas, was nicht lebt, was tot ist, zum Leben bringen kann. Paulus lässt sich über diese unglaubliche Kraft aus, die da dahinter steckt. Kannst du das fassen? Hier geht es um den Schöpfer, dem alles gehört. Paulus schreibt in Römer 1, und das ist nicht mein Lieblingstext, erstmal, denn er beginnt damit, es ist offenbar geworden, Gottes Zorn vom Himmel her. Kein schöner Text an sich, aber ein wunderschöner Text, denn er geht weiter. Das, was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar geworden, denn Gott hat es ihnen offenbart, sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem, was er gemacht hat, wahrgenommen und geschaut. Wir reden von Pracht der Schöpfung, von Herrlichkeit können wir sprechen. Schöpfung ist oft so wunderschön und spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, der all das ins Leben gerufen hat. Und was ist die Folge daraus? Ich erkenne etwas von Gott. Ich erkenne seine Kraft, steht hier. Und ich erkenne, dass er Gott ist. Und was wäre das? Die natürliche Folge, so geht der Text weiter, dass man Gott verherrlicht, dass man Gott Dank bringt. Die Herrlichkeit Gottes, die sich in der Schöpfung zeigt, ist nicht nur Erkenntnis, sondern es muss wirklich zum Jubeln einbringen und zum Dank. Ich habe begonnen, der Text ist negativ. Warum? Weil wir Menschen anders reagieren. Und das bringt Zorn Gottes und Gericht Gottes. Wisst ihr was? Ich bin so froh, dass ich nicht dabei stehen bleiben muss. Hier steht das, was Gott von sich offenbart hat. Was für eine Liebe Gottes, dass er das offenbart. Eine zweite Vorbereitung, sich bewusst werden, wer ich bin und welche Möglichkeiten ich als Mensch habe. Das ist ein seltsamer Satz, oder? Da ist dieser unendlich große und herrliche Gott. Und ich rede von Möglichkeiten. Warum? Weil Gott Möglichkeiten gibt. Und nur deshalb. Ich lese uns die Verse 3 bis 6. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Da geht es um den Tempel in Jerusalem. Derjenige, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Welche Möglichkeiten habe ich als Mensch? Ich kann hinaufsteigen. Da heißt es hier, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Nach Jerusalem geht es immer hinauf. Meine Frau ist ja gerade in Israel und sie sind in der Nähe von Gaza. Da bist du auf Meereshöhe. Und sie werden heute Nachmittag, heute ist Abreisetag, über Jerusalem fahren. Dann geht es auf knapp 800 Meter hinauf. Das ist schon mal von der Topografie, dass du hinaufsteigst nach Jerusalem. Aber mein Professor im Alten Testament hat gemeint, selbst wenn du aus dem Berner Oberland kamst, also er kam aus dem Berner Oberland, ein Berner, selbst wenn du aus dem Berner Oberland kommst, du steigst nach Jerusalem immer hinauf. Geistlich hinauf. Denn es geht zu dem Ort, 5. Buch Mose, den Gott ausgewählt hat, dass sein Name dort wohnt. Hinaufsteigen zu Gott, eine ganz tolle Symbolik, die ich für mein Gebet sehr mag. Gott natürlich gibt sich zu mir runter, aber ich steige zu ihm hinauf, weil er es ermöglicht hat und ich kann ihm dann begegnen. Eine weitere Möglichkeit, ich kann an seiner heiligen Stätte stehen. Aber da passe ich doch gar nicht dazu, oder? Da passe ich doch überhaupt nicht dazu, in meiner Sündhaftigkeit, in meinem Widerstand gegen Gott. Und doch konnte man schon in der Zeit Jesu bei diesem prächtigen Tempel, so wie die Hanna, ständig im Tempel sein. Da heißt es in Lukas 2, es war eine Prophetin namens Hanna. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt, also war schon sehr alt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt vor ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Flehen. Meine Lieben, genau das wünsche ich mir. Ich möchte nicht von Gottes Gegenwart weichen. Ich möchte vor Gott stehen. Ich möchte dort wohnen. Ich möchte gerne im Thronraum Gottes zu Hause sein und nicht nur ein flüchtiger Besucher. Geht es dir auch so? Das ist eine Sehnsucht nach seiner Gegenwart. Wir gehen nicht mehr aus diesem Grund nach Jerusalem. Wir haben den Thronraum Gottes quasi zu uns heruntergebracht. Er hat ihn heruntergebracht. Und da möchte ich zu Hause sein. Geht es dir auch so? Und ich möchte gar nicht mehr aus dieser Gegenwart weg. Und doch ist immer wieder natürlich, dass wir nicht mehr diese Gegenwart so erleben. Aber ich möchte mir nicht immer so viel entgehen lassen. Eine weitere Möglichkeit, und das ist sehr seltsam, ich kann offenbar unschuldige Hände und ein reines Herz haben. Wer darf hinaufsteigen? Vers 4, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht spürt zum Betrug. Das ist für mich so ein Doppelklang zwischen Gott und mir Mensch. Ein Doppelklang. Ich Ich glaube, dass da die Stelle 1. Johannes 1, Vers 9 ganz entscheidend ist. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist das, was ich tun kann. Ich kann ihm meine Sünde bekennen. Und ich muss sagen, das kann so beschämend sein. Gerade wenn es sich wiederholt, kann so beschämend sein. Aber dann geht dieser Vers weiter. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt. Beides ist notwendig. Beides. Sowohl die Vergebung Gottes, dass die Sünde weg ist und die Strafe von der Sünde von mir genommen ist, aber auch die Reinigung. Auch die Reinigung. Was ist seine Sache? Er vergibt, er reinigt und das ist festgemacht in der Treue Gottes. Dann ist er treu. Stell dir vor, das wäre in deiner oder meiner Treue festgemacht. Glaub mal fest genug. Oh wei. Ich glaube, da zeigt sich auch seine ganze Liebe, wenn es in seiner Treue festgemacht ist. Und er ist gerecht. Ein Thema, das wir immer wieder haben. Seine Gerechtigkeit, nicht meine. Es gibt aber noch eine andere Seite des Menschen, die hier durchkommt. Es gibt die Möglichkeit, ein geheiligtes, verändertes Leben zu haben. Denn stell dir vor, wenn das nicht der Fall wäre, und ich nehme diese Worte, wer darf hinaufsteigen auf den Herrn und auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und dann geht es, da der unschuldige Hände und ein reines Herz hat und so weiter. Und es wäre keine Veränderung möglich. Und ich würde auch als Christ so bleiben. Dann dürfte ich nicht im Bild hinaufsteigen zum Berg des Herrn. Ich bin so froh, dass Jesus uns heiligt. Das ist kein Perfektionismus, aber es ist immer wieder ein Staunen, dass er Leben verändert. Wir sind immer noch beim Thema der Vorbereitungen. Ich glaube, die Predigt wird ein bisschen länger. Was kann ich tun? Da heißt es, Vers 6, das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten. In Psalm 27, eigentlich müssen wir auch den ganzen Psalm lesen, aber ich nehme mal nur den Vers 4. Psalm 27, Vers 4 heißt es, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Dieser Tempel, alttestamentliche Zeit wie neutestamentliche Zeit, war wunderschön. Wir lesen im Talmud, wer den Tempel in Jerusalem noch nicht gesehen hat, der hat noch nie ein wirklich schönes Gebäude gesehen. Und da geht es um die Herrlichkeit, die Pracht außen. Da sind wir noch nicht im Allerheiligsten. Da war es noch prächtiger. Aber was ist die eigentliche Pracht und Schönheit und Herrlichkeit? Was hieß es eben? Was möchte er sehen? Die Freundlichkeit des Herrn. Das ist so viel mehr als alles Gold, was da erstrahlt und Sonstiges und Kunstfertigkeit und was einfach wunderschön ist. Die Freundlichkeit. Kennst du die Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes? Das ist so eine Herrlichkeit. Darauf will ich hinaus. Nach ihm trachten. Ich möchte davon wie magnetisch angezogen werden. Ich möchte da immer wieder hin, in diese Gegenwart Gottes, um seine Herrlichkeit zu sehen. Das ist das, worum es geht. Nach was trachten wir Menschen? Wofür setzen wir unsere Zeit ein, unsere Kräfte, unser Geld, alles Mögliche? Hier geht es darum, nach dem Wertvollsten zu trachten und uns dafür einzusetzen, dass wir das erleben. Und es geht noch weiter. Die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Ich kann dein Angesicht suchen. Und auch da kann ich wieder nur staunen. Wie geht das? Das heißt im zweiten Buch Mose in Kapitel 33, da sind wir am Ende dieses Kapitels, das ist das Kapitel, wo Mose immer mehr von Gott sehen will, immer mehr von der Herrlichkeit. Und wo Gott dann zu ihm sagt, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Und aus anderen Stellen nehmen wir noch dazu, sonst würdest du sterben müssen. Wie kann ich das Angesicht Gottes sehen? Auch das ist ein Doppelklang hier in der Bibel. Auf der einen Seite ist dieses Angesicht Gottes seine ganze Herrlichkeit. Und die verkrafte ich, Mensch, hier und heute noch nicht. Und ich hatte über die Jahre immer mal wieder Diskussionen mit Menschen, die sagen, ich möchte hier auf der Erde noch Gottes Angesicht sehen, in dieser Größe. Ich glaube nicht, dass das geht. Das ist jetzt nicht da, nicht dran. Das wird einmal sein. Und das wird wunderbar sein. Und wenn wir Gott in seiner ganzen Herrlichkeit sehen, 1. Johannes 3 am Anfang des Kapitels, dann wird uns das verwandeln, ja. Aber jetzt, das ist ein tolles Bild hier, stellt uns Gott schützend in die Felskluft und hält seine Hand davor, weil diese Herrlichkeit zu groß ist. Aber wir sehen immer noch so viel von dieser Herrlichkeit, weil Gott sie offenbart hat. Hier ist die Rede davon, dass ich zwar nicht die ganze Herrlichkeit Gottes heute sehen kann, aber so, so viel. Das ist Gott in seiner Liebe. Ich staune, wie Gott genau das mir und dir zuteilt, auch an seiner Herrlichkeit, was gut für uns ist. Ich, Mensch, möchte mehr und mehr und mehr. Ich möchte lernen, das in der Hand Gottes zu lassen, auch was seine Herrlichkeit betrifft, was gut ist. Hier ist noch eine ganz interessante Geschichte. Ist euch das aufgefallen? Ich lese uns nochmal Vers 6. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Da ist ein Wechsel. Da steht nicht, die sein Angesicht suchen, sondern die dein Angesicht suchen. Ich habe eine wunderbare Frau, das wissen viele von euch. Und ich freue mich sehr, wenn sie morgen wiederkommt. Sie ist ja noch in Israel. Wisst ihr, was da der große Unterschied ist? Ob es eine wunderbare Frau ist oder meine wunderbare Frau. Es gibt viele wunderbare Frauen. Aber wenn das meine Frau ist, dann ist das was ganz anderes. Und das ist hier ausgedrückt, es ist mein Gott, nach dessen Angesicht ich trachte. Ja, ich bin heute in Gedanken ein bisschen im alten Orient, war ich vorhin schon mal und habe vom Hirten gesprochen, in der gleichen Kultur. Vor Abraham noch gab es einen persönlichen Gott. Der gleiche Herrscher, der gleiche König, der als Hirte bezeichnet wurde, der hatte auch einen persönlichen Gott. Ich glaube, dass wir genau das brauchen. Und das geht die Menschheitsgeschichte hindurch. Du brauchst keinen anonymen Gott. Du brauchst einen persönlichen Gott. Es gehört zum großen Erleben von vielen von uns, die wir hier sind, dass wir diesen Gott, sein Angesicht, persönlich kennen. Ja, kommen wir zur Hauptsache. Die dritte Vorbereitung, die Herrlichkeit Gottes sehen und erleben. Die Herrlichkeit Gottes sehen und erleben. Ich lese uns die Verse 7 bis 10. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Da ist die Rede, wenn es um Herrlichkeit geht, von Gottes Gegenwart. Da kommt Gott nahe, da zieht er ein und dann ist er bei einem. Gottes Gegenwart. Und ich möchte es vergleichen mit der Stiftshütte des Mose. Wie war das, als Mose, ich bin in 2. Mose 40, alles so gebaut hatte, wie Gott das vorgeschrieben hatte? Das sind ja lange Kapitel, ab Kapitel 25 bis 40, wo erst die ganzen Baupläne kommen, Kapitel lang, und dann nochmal, wie es umgesetzt wird. Und dann ist diese wunderbare Begegnungsstätte zwischen Gott und Mensch fertig. Und wir lesen in 2. Mose 40 in Vers 34 und 35, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Ja, aber zum einen ist doch das Zelt der Begegnung für Begegnung da. Und zum anderen konnte Mose doch sonst da hineingehen. Und wenn er so aus der Gegenwart Gottes kam, dann hat sein Angesicht gestrahlt. Er hat so viel von dieser Herrlichkeit Gottes gesehen. Und jetzt ist diese Herrlichkeit noch größer. Noch mehr von der Herrlichkeit Gottes, über die ich vorhin schon sprach. Und auch der Mose darf nicht mehr hinein und es ist kein Zelt der Begegnung mehr. Aber es ist ein Zeugnis für die Größe der Herrlichkeit Gottes. Wie war das bei Salomos Tempel? Da hat sein Vater David schon die Baupläne bekommen. Auch da, Gott plant das alles. So sollt ihr Menschen das machen. Und dann kommt Kapitel 6 und Kapitel 7 im ersten Königsbuch, wie das gebaut wird, auch wieder sehr lange. Und dann kommt dieses wunderbare Kapitel 8. Und da heißt es in den Versen 10 und 11, es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Das geht offenbar nicht, eigentlich nicht, dass ein sündiger Mensch und die Herrlichkeit Gottes zusammenpasst. Und wir sind schon wieder bei dieser unfassbaren Gnade Gottes, dass wir in unserem Psalm hören, macht hoch die Tür, damit Gottes Herrlichkeit einziehen kann. Als Jesus in Jerusalem einzieht, Lukas 19, da heißt es, als Jesus sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, also sprich, er kommt über den Ölberg und dann reitet man nach Jerusalem runter, ist heute sehr steil, und dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch. Also wir sind oben, dann nähern uns der Kuppe und dann geht es runter. Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Die haben offenbar gemerkt, wer da kommt. Aber das kann doch nicht sein, dass der König Israels kommt und in seiner Herrlichkeit begrüßt wird. Jesus kann doch nicht der Sohn Gottes sein. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Hast du schon mal einen Stein schreien gehört? Aber der kann gar nicht anders, wenn dieser Herr der Herrlichkeit kommt. Wir haben in dem Text sehr schöne Angaben, was unser Teil ist, wenn die Tore hoch genug werden und der König der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit einzieht. Da ist die Rede mit lauter Stimme freudig Gott loben über alles die Wunderwerke, die sie gesehen haben. Mit lauter Stimme Gott loben für seine Herrlichkeit. Ein letzter Punkt. Das eben war Gottes Gegenwart, Stiftshütte, Tempel, Jesus zieht in Jerusalem ein. Jetzt habe ich hier einen Punkt, Gottes Herrlichkeit auf Erden. Gottes Herrlichkeit auf Erden. Natürlich, damals gab es eine Stiftshütte, Gottes Herrlichkeit, und dann gab es etwas später einen Tempel, oder gleich deren zwei. Und dann ist Jesus auch noch als König eingezogen und wir könnten noch auf den Berg der Verklärung und überhaupt ins Leben Jesu. Wo findet sich Gottes Herrlichkeit auf Erden heute? Wir hatten vorhin schon einen Punkt in Römer 1 in der Schöpfung. Das ist mir ganz, ganz wichtig, diese Gottesbegegnung durch das, was Gott geschaffen hat. Gottes Herrlichkeit auf Erden finden wir in geheiligten Menschen. Menschen, wo du den Eindruck hast, die spiegeln wirklich Jesus wider. Das geht dann, wenn Gott an ihnen gearbeitet hat. Aber nur dann. Und ihr kennt, die ihr länger dabei seid, schon meine Lieblingsstelle. Ich weiß nicht, wie oft ich die schon gesagt habe. Ich mag sehr 2. Korinther 3, Vers 18. Der Rainer hat mich vor dem Gottesdienst schon darauf angesprochen. Also offenbar kennt ihr langsam diesen Vers. Da heißt es, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Merkt, wir schauen die Herrlichkeit an. Ich schaue nicht mich an. Und wir haben seine wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, sein Bild. Und was ich kaum fassen kann, dann steht da, und dabei geht es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Verwandelte Menschen. der Vers geht noch weiter, sie werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Es ist der Geist Gottes, der das wirkt, nicht ich. Wo haben wir Gottes Herrlichkeit? Auf Erden. Da geht es mir so, ich merke, ich wiederhole mich immer wieder. Und rede schon wieder über Johannes 1, Vers 14. Da heißt es, das Wort wurde Fleisch. Gottes Sohn wurde Mensch. Wir kommen ja gerade von Weihnachten. Gottes Sohn wurde Mensch. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des einzigartigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich mag diese Übersetzung einzigartig, einzig in seiner Art, besonders an der Stelle. Jesus ist ganz einzig in seiner Art. Und wenn ich hier ganz besonders die Evangelien lese, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir gleich vier Evangelien haben, dann sehe ich die Herrlichkeit Gottes im Leben Jesu. Und auch da wiederhole ich mich, dessen bin ich mir bewusst, aber ich muss es mir selber immer wieder sagen. Man kennt das ja scheinbar so gut, oder? Manche von euch sind 70, 80 Jahre alt. Vielleicht habt ihr es, wenn ihr Glück hattet, schon in der Kinderstunde gehabt. Ist Jahrzehnte her. Also mir geht es so, wenn mir die Herrlichkeit Jesu in so bekannten Texten begegnet, dann ist dieser Text plötzlich völlig neu. Als hätte ich ihn noch nie gelesen. Das ist so ein Wunder. Und es ist doch nicht zum Wundern, denn wie groß ist die Herrlichkeit Jesu. Ein letzter Punkt. Also wir haben gesagt, gehabt in seiner Schöpfung, in geheiligten Menschen, in den Evangelien. Und der vierte Punkt, das ist ein toller Text. Gehen wir abschließend in Jesaja Kapitel 6. Ein Blick in den Thronraum Gottes. Wir sind im Todesjahr des Königs Usia, also im 8. Jahrhundert vor Christus. Da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhobenen Thron. Das ist eine Besonderheit, dass Gott auf dem Thron sitzt. Findet sich selten an anderen Stellen, aber ein absolutes Highlight. Ein hoher und erhabener Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Ich hatte überlegt an der Stelle, ob ich euch ein königliches Gewand von Ludwig dem 14. zeige. Aber ich habe es gelassen. Das ist zwar irdisch prächtig, aber das passt überhaupt nicht. Obwohl das so ganz tolle sind, das weiße Hermelin. Ich meine es Hermelin-Pelz. Ist auch politisch nicht ganz korrekt mehr. Ja, aber das ist zu schwach, diese Pracht, wenn hier steht, die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Das drückt die königliche Majestät an und schon dieser Mantel füllt den ganzen Tempel. Seraphim standen über ihn, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Da bekommt ihr, wenn ihr dem nachgehen wollt, Aufschluss über diese himmlischen Wesen im Buch Hesekiel, im 1. Kapitel, im 10. und ich glaube auch noch im 11. Das ist Gegenwart Gottes, diese himmlischen Wesen. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Das erinnert mich sehr an was? Pfingsten. Dieser Rauch und alles, was da geschieht an Phänomenen, es geht um die Herrlichkeit des Herrn. Habt ihr gemerkt, dass ich was übersprungen habe? Mutwillig. Einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Ich würde sofort verstehen, wenn da stehen würde, der ganze Himmel oder die Himmel, Himmel, also die sind erfüllt von seiner Herrlichkeit. Weil wir sind ja im Thronraum Gottes, wir sind ja im Himmel. Und da heißt es heilig, heilig, heilig. Und da sind die himmlischen Wesen. Und da ist der Rauch und die ganze Herrlichkeit Gottes, des Königs. Aber da steht, und das muss ja irgendwie einen Bezug haben, dass diese Herrlichkeit, die da im Thronraum Gottes ist, irgendwo auch auf der Erde ist. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Ich weiß nicht, an was ihr zuerst denkt. Dein Reich komme, habe ich das richtig gehört? Dein Reich komme, ja? Aber hier steht nicht, wird später mal erfüllt sein, sondern es ist nicht erkennbar, dass das ein Vorausblick ist. Sicherlich ist auch ein Vorausblick mit drin. Aber wir sind, ich habe gesagt, 8. Jahrhundert vor Christus, und da steht, und das, ich verstehe das so, jetzt ist erfüllt. Und ich habe dann überlegt, ja, ich glaube, ich muss ein Kapitel weitergehen. Ich bin jetzt in Jesaja 6 und gehe in Jesaja 7 und habe den Vers 14, den kennen viele von euch. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du wirst seinen Namen Immanuel nennen. Da sind wir doch bei einer Prophetie. Ja. Ich glaube, dass das sehr darum geht, dass die Herrlichkeit Gottes in Jesus Mensch wird und unter uns lebt. Ja. Aber es stellt mich immer noch nicht ganz zufrieden. Es klingt doch so, als sei die Gegenwart Gottes gegenwärtig. Damals schon, um 750 vor Christus, im Kommen Jesu, aber auch noch heute. Die Herrlichkeit Gottes. Ich habe ein wenig von der Herrlichkeit aufgezählt. Veränderte Menschen, Natur, ja. Ich glaube, dass Gott gegenwärtig ist in seiner Herrlichkeit, tatsächlich sehr, sehr stark in veränderten Menschen, wo sich seine lebensschaffende Kraft und seine Herrlichkeit verwirklicht. Geht es euch auch so? Das kommt einem manchmal so wenig vor. Auf der anderen Seite, denk mal zurück, wie du ohne Jesus warst. Ich könnte manchmal verzweifeln, was noch alles zu tun ist. Aber auf der anderen Seite, da wo ich Jesus nicht im Weg stand, sondern seine Heiligung wirklich an mir wirksam wurde, da habe ich gelernt, er kann. Ist das so wenig? Ich habe so manche Christen in der Verfolgung kennengelernt, wie ihr wisst. Da sehe ich sehr, sehr viel von Gottes Herrlichkeit, wie sich das in ihrem Leben umsetzt. Aber auch hier bei uns, so mancher hat es nicht einfach. Leben ist nicht immer einfach. Eigentlich ist es wunderschön, ein Leben mit Jesus. Aber einfach ist es nicht immer. Aber wenn dann Gottes Gegenwart und Herrlichkeit auch im Leben eines geplagten Menschen so sichtbar wird. Ich glaube, dass unser Vers hier aus Jesaja 6 auch davon spricht. Kommen wir zum Schluss. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit? Er ist der König der Herrlichkeit.